Als Einstieg in die Predigt habe ich euch ein Gedicht mitgebracht. Der Pfarrer hält den Unterricht. Er kommt heute grad zu der Geschichte des Samariters Barmherzigkeit. Er legt sie aus mit großer Freud, bringt manchen Spruch und Vers daher, grad wie es ihm passt zu seiner Lehr. Fragt wohl auch manchmal die und den, ob's denn die Kinder auch verstehen. Fragt endlich auch Johannes Christ. Jetzt sag du, was barmherzig ist. Johannes schweigt und wird nervös. Da wird der Pfarrer richtig bös und hält trotz der Barmherzigkeit ein unbarmherzig Wort bereit. Es geht vorbei, die Schule ist aus. Johannes Christ geht auch nach Haus. Daheim liegt Mutter und ist krank. Er stellt die Bücher in den Schrank und fragt, sag, liebe Mutter nun, kann ich euch irgendetwas tun? Er schüttelt Kissen, holt Arzneien und gibt sie mit dem Löffel ein, trägt Wasser, zündet Feuer an und kocht zu Mittag, wie er es kann. Die Suppe bringt er ihr ans Bett, wenn Mutter Appetit nur hätt. Und wieder fragt er, sagt mir an, ob ich euch noch was helfen kann. Nein, sagt die Mutter da, denn jetzt wird sich ein Weilchen hingesetzt. Erzähl, wie es in der Schule geht und wie es mit deiner Leistung steht. Na, was? Gibst du auch immer Acht und hast auch stets gut mitgemacht? Oh, sagt er und muss weinen schon. Ich wusste heut in Religion nur einmal nicht, was ich denn sag, was wohl barmherzig heißen mag. Ja, soweit das Gedicht des schwäbischen Pfarrers Otto Gittinger, heißt er. Weiß nicht, ob er mit unserem Gittinger verwandt ist. Er war evangelischer Pfarrer und hat es auch auf Schwäbisch gedichtet, bloß das habe ich mir nicht zugetraut, denn Schwäbisch und Schwäbisch ist immer unterschiedlich und das war jetzt ein bisschen anders Schwäbisch, als ich es gewohnt war und bin. Aber mit diesem Gedicht sind wir schon mittendrin im Thema der neuen Jahreslosung. Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Muss man es erklären können oder erklärt es sich von selbst durch unser Tun? Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So lautet unsere Jahreslosung. Sie steht im Lukas-Evangelium, das haben wir gehört. Lukas ist der dritte von den Evangelisten, Kapitel 6, Vers 36, glaube ich, so ähnlich war es. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Sie steht sozusagen in der Mitte der Feldrede des Lukas. Dazu komme ich noch später mehr. Seid barmherzig. Wie geht es euch mit diesem Appell? So wird man diese Worte ja verstehen müssen. Oder als eine Aufforderung an uns, zumindest als eine dringende Bitte, seid barmherzig. Das zielt auf einen Mangel, ein Defizit in unserem Leben. Denn wären wir es, dann müssten wir nicht dazu aufgefordert werden. Und das fühlt sich, zumindest für mich, nicht gut an, wenn ich auf Defizite angesprochen werde. Es gibt da noch einen zweiten Widerstandspunkt in dieser Jahreslosung. Es ist nur ein kleines Wort, aber das hat es in sich. Wie? Wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Meint Jesus damit, dass wir uns an Gott ein Beispiel nehmen sollen? Ich? Ja gut, man sagt, der Pastor, der müsste das ja noch am ehesten hinkriegen. Nee, sage ich genauso nein wie ihr. Ich soll mir an Gott ein Beispiel nehmen. Ich kann es versuchen. Aber geht das? Wir sind doch Menschen und gerade eben nicht Gott. Und wir spüren das auch immer wieder. Es ist doch eine Überforderung, wenn wir wie Gott barmherzig sein sollen. Ich kann mir Jesu Aufforderung ja zu Herzen nehmen, sozusagen als guten Vorsatz für das neue Jahr, so wie ich auch andere Dinge vielleicht mir als guten Vorsatz nehme. Aber eins kann ich euch sagen, es wird uns mit diesem Vorsatz dann genauso gehen wie mit den anderen. Sagen wir den meisten anderen. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden wieder scheitern an uns selber. Es ist eine Überforderung. Oder könnt ihr das, dieser Aufforderung nachkommen? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Aber dann frage ich mich doch, würde Jesus uns zu etwas auffordern, an dem wir zwangsläufig scheitern müssen? Also, wenn ich so in die Evangelien gucke, habe ich Jesus immer wieder anders kennengelernt. Also nicht als einen, der Menschen überfordert. Klar, er fordert Menschen heraus, er provoziert im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder, holt uns heraus, sicher oft auch aus unserer Komfortzone, und das ist nötig und wichtig. Aber überfordern? Und würde Lukas, der Evangelist, das dann auch noch so herausheben, wenn Jesus uns damit sozusagen an der Nase herumführen will, zeigen, wie schwach wir sind, was wir alles nicht hinkriegen? Ich denke, es wird Zeit für einen zweiten Blick auf diese Worte. Worte, die uns durch dieses Jahr begleiten sollen. Wie bereits gesagt, stehen sie bei Lukas im Zentrum seiner sogenannten Feldrede. Es ist das Äquivalent, also der Vergleich oder Parallele zur Bergpredigt, wie sie Matthäus in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Dort beendet die Aufforderung, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, den Textabschnitt über das Gebot der Feindesliebe. Also es war vorher, kam das Gebot der Feindesliebe, jetzt kommt dieses Wort, seid barmherzig. Und die Jahreslosung wirkt dabei wie eine zusammenfassende Bündelung des bisher Gesagten. Darin, dass jemand selbst die Feinde liebt, erweist er oder sie sich als barmherzig, so wie Gott selbst barmherzig ist. Gleich danach, also gleich nach der Jahreslosung, schließt sich der Abschnitt über das Urteilen über andere, das Richten an. Man kann also den Vers 36, diesen Jahreslosungsvers, zugleich auch als den Auftakt für die folgende Mahnung sehen. Nicht zu richten, nicht zu urteilen über andere. Er ist also sozusagen wie ein Scharnier, dieser Vers, vom einen zum anderen. Er verbindet miteinander diese beiden Abschnitte über die Feindesliebe und das Nicht-Urteilen. So wie wir durch die Feindesliebe eher vielleicht nach außen hin barmherzig sein sollen, den anderen gegenüber, den Fremden, uns Fremden vielleicht auch, so sollen wir es auch nach innen genauso sein, dadurch, dass wir über den oder die anderen Schwester, den anderen Bruder nicht urteilen, sie nicht verurteilen, Menschen generell nicht verurteilen, in Schubladen einsortieren. Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, ... heißt es ja dann etwas später. Wer barmherzig ist, der kann sowohl im wahrsten Wortsinn tolerant sein, als auch selbstkritisch den Balken im eigenen Auge sehen. Aber was meint barmherzig eigentlich? Das deutsche Wort barmherzig ist eine Übersetzung des lateinischen Wortes misericors. Und ihr seht es, dies ist zusammengesetzt aus miser oder misere, kennen wir ja, die misere, arm, elend, das Elend. Und cor, das Herz. Was auch im Deutschen unschwer am Wort barmherzig zu erkennen ist. Eigentlich müssen wir sagen arm und herzig, ja. Das B, was dann später dazugekommen ist, wurde dem Wort Erbarmen noch übernommen, um diese positive Wendung hineinzubringen. Demnach ist also derjenige Mensch barmherzig, der oder die ein Herz für die Armen und Elenden hat. Und, das ist wichtig, nicht bei einer Gefühlsregung stehen bleibt, und das kann man ja immer haben, so Gefühle, ach der Arme, so Mitleidsgefühle, sondern tätig wird dabei. Es ist sozusagen ein Tunwort. Wir haben früher in der Schule als Kinder noch gelernt, es gibt die sogenannten Wie-Worte und die Tun-Worte. Ne? Also das ist Werden waren die Tun-Worte, weil sie das beschrieben, was man tut, während Wie waren die Eigenschaftsworte, wo man gesagt hat, das sind Eigenschaften, die ein Mensch hat. Man würde aber natürlich jetzt fragen, einfach sagen, was sagt auch, wie ist ein Mensch barmherzig? Ja, aber die Barmherzigkeit zeigt sich im Tun. Interessant ist auch der Blick auf die griechischen Wurzeln des Wortes barmherzig. Da gibt es nämlich mehrere, genauer gesagt drei. Sie betonen jeweils etwas anderes, meinen aber immer auch dasselbe. Es geht um Güte, es geht um Mitgefühl und um Zuwendung. Das uns bekannteste griechische Wort kennen wir aus der Gebetssprache, aus dem Ruf Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Eleison, erbarme dich. Es war dieser Ruf, der Jesus immer wieder zum Helfen oder Heilen bewegt hat. Er war barmherzig, indem er sich den Armen und Kranken zugewendet hat. Und dann hat er gehandelt, im wahrsten Sinne des Wortes, oft mit den Händen ist er tätig geworden. Er hat diesen Menschen Güte, Gutes zukommen lassen. Er hat sie und ihr Leben heil gemacht, sie auf die Beine gestellt, ihnen die Augen geöffnet, ihnen wieder Zugang zur Gemeinschaft verschafft. Der Auslöser für dieses Tun wird durch das zweite griechische Wort für Erbarmen beschrieben. Es verweist auf den Ort, an dem Erbarmen in uns sozusagen in Bewegung, etwas in Bewegung bringt. Das geschieht ja im Inneren, da passiert tatsächlich etwas in uns. Wir würden heute sagen, in unserem Herzen. Darum auch das lateinische Herz, das Cor, was da in diesem Wort mit drinnen steckt. Aber wir kennen auch Redewendungen wie, das Elend ging mir an die Nieren oder da drehte es mir fast den Magen um. Im Griechischen ist hier alles gemeint, was da drinnen rumort und was uns da sozusagen bewegt und sozusagen dann auch im Innersten bewegt und einen Ausdruck nach außen sucht und auch oft findet. Martin Luther übersetzte dieses griechische Wort in den Evangelien etwas unglücklich, finde ich, mit dem, da jammerte es ihm, Jesus. Also damit verbinde ich heute, oder verbinde ich ihr auch, meist etwas anderes mit Jammern, etwas anderes als tiefes Mitgefühl mit der Not anderer Menschen. Aber das ist gemeint, ein tiefes Mitgefühl, das sozusagen fast wehtut und das uns dazu treibt, etwas zu tun. Das ist damit gemeint. Jesus war nicht nur innerlich irgendwie berührt von der Not der Menschen, sondern es hat ihn zum Handeln gebracht. Er hat geweint und dann hat er die Jünger losgeschickt, um zu dem Volk zu gehen, zu predigen, sie zu heilen. Das, was die Aussendung dann der Jünger zum Beispiel betroffen hat. Er hat Tausende versorgt, nachdem er gesehen hat, wie sie da gesessen sind und seine Worte aufgesaugt haben und trotzdem Hunger hatten und hat Brot geteilt mit den Menschen und so weiter. Es gibt ganz viele Geschichten, wo wir das deutlich sehen, wie Jesus sich von der Not von Menschen zum Handeln, zu rettendem und heilenvollem Handeln hat führen lassen. Drei biblische Texte, bei denen dieses Wort auch verwendet wird, sind besonders aufschlussreich. Wir kennen und ihr kennt diese Texte vermutlich alle. Das erste ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater, dem ging es auch an die Nieren sozusagen oder ins Herz, als er diesen Sohn sieht, wie er da kommt, abgerissen und er geht auf ihn zu und er schließt ihn in die Arme und wir wissen, was er dann alles getan hat, vom Bad über die neuen Kleider bis zur Scheckkarte, ist alles an den Sohn gegangen. Dann gibt es diese Geschichte von dem hochverschuldeten Knecht, der vor diesem Herrn gebracht wird und der erlässt ihm Millionen, wird man heute sagen, von Euro. Leider hat es bei ihm nichts berührt und bewegt und er hat dann von einem anderen Mitknecht genau das Gegenteil gesagt, Unbarmherzigkeit, ja, hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Auch hier, der Herr war so angerührt von der Not dieses einen, dass er ihm alles erlassen hat. Und das letzte ist das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo auch dieser Fremde sich berühren ließ, stehen blieb und den Verletzten geholfen hat, ganz handgreiflich bis zum Geldbeutel dann nachher in dem Gasthaus. In allen drei Begebenheiten also wird auf das Handeln gewiesen und in allen drei von diesen Texten wird auf das Handeln Gottes zuerst verwiesen. So wie der Vater ist Gott. So wie der König oder Herr, der alle Schuld erlässt, ist Gott. Und so wie dieser barmherzige Samariter, der kommt, ist auch Gott. Das ist das Erste, was hier gemeint ist. Er ist es, der von tiefem Mitgefühl gegenüber den Betroffenen, und jetzt können wir ruhig sagen, uns Menschen, allen Menschen gegenüber erfüllt ist und der rettend eingreift. Und dieses Eingreifen haben wir gefeiert, jetzt an Weihnachten wieder, indem er selber in unsere Welt gekommen ist durch Jesus Christus. An diesen drei Beispielen wird verdeutlicht, was biblisch gesehen die zentrale Wesenseigenschaft des Gottes Israels war und ist. Die sogenannte Gnadenformel in 2. Mose 34 beschreibt das und bringt das unnachahmlich zum Ausdruck. Da heißt es, Jahwe ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und von großer Güte. Und wir finden diese als Bestätigung immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen im Alten Testament. Bei den Propheten wird das deutlich und für mich am bekanntesten, für euch wahrscheinlich auch und eindrücklichsten in den Worten des 103. Psalms. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Er handelt nicht. Gott wird auch tätig bei uns, ja? Aber er wird tätig, indem er Schuld wegnimmt und uns einen Weg, eine Möglichkeit oder Möglichkeiten zum Leben auftut. Und ein Fundament schafft, auf dem wir stehen und gehen können. Barmherzigkeit ist für mich wohl die tiefste Eigenschaft Gottes. Gott ist nicht nur gerecht und treu, wobei spannend ist, dass dieses Wort gerecht, was bei uns im Deutschen als gerecht ist und treu, im Hebräischen im Grunde genommen nichts anderes meint, auch als barmherzig und zuverlässig. Und an einer Stelle im Neuen Testament heißt es einmal, ich glaube bei Paulus, Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit. Gott ist vor allem anderen auch barmherzig. Das kennzeichnet ihn als den liebenden Gott, an den wir glauben und auf den Jesus Christus uns immer wieder hinweist und an den er uns immer wieder weist. Es gibt noch ein letztes neutestamentliches Wort für Erbarmen, das übrigens auch in unserer Jahreslosung verwendet wird. Es betont vor allem das Handeln aus Güte und Mitgefühl. Vielleicht würden wir heute den Ausdruck Mitmenschlichkeit eher verwenden als Barmherzigkeit an dieser Stelle. Seid mitmenschlich, wie auch euer Vater im Himmel mitmenschlich war. Wie passend, wenn wir an Weihnachten denken. Gott wurde mitmenschlich. Durch Jesus ist er mit uns Menschen verbunden. Dieses Handeln, diese Mitmenschlichkeit soll ein Handeln gegenüber anderen sein. Es soll in alle Richtungen gelten. Mitmenschlichkeit gilt nicht nur ausgewählten Personen. Wir haben auf der ganzen Welt nur Mitmenschen. Also auch nicht nur die Freunde, die mir sympathisch sind, sondern auch die anderen, die ich vielleicht als Feinde bezeichne. Das ist ein starkes Wort. Aber vielleicht gibt es sowas ja auch bei uns. Das soll unseren, dieses Erbarmen, diese Mitmenschlichkeit, diese Barmherzigkeit, soll unseren inneren Blick auf unsere Mitmenschen prägen. Nicht richten, nicht verurteilen, sondern vergeben und ermutigen soll daraus erwachsen. Können wir das? Haben wir dieses Mitgefühl? Vielleicht manchmal. Kurz, aber nicht anhaltend. So erlebe ich es zumindest bei mir. Ich hätte es gerne dauernd, anhaltend, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich immer wieder sagen, kenne ich auch ganz andere Gedanken und leider oft auch ein anderes Handeln an mir. Ich vermute mal, dass ich da nicht alleine stehe. Wie sollen wir den Aufruf Jesu dann aber nachkommen? Wenn wir immer wieder merken, dass wir das nicht sind, was wir eigentlich wohl scheinbar sein sollen. Seid barmherzig, hören wir doch in der Jahreslosung. Sind wir damit in unserem Christsein nicht in einer Art Dauerüberforderung? Halten deswegen vielleicht viele Menschen heute, auch Christen, Jesu Worte für nicht erfüllbar? Seid doch barmherzig. Ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dieses Wort fiel mir dabei ein. Das sagt Jesus in der Bergpredigt von Matthäus. Die Worte klingen ja eigentlich fast gleich wie unsere Jahreslosung und sie klingen genauso nach einer Überforderung. Seid vollkommen, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. So hören wir es. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass Jesus uns mit seinen Worten, mit seinen Einladungen und Aufrufen frustrieren will. Mag sein, dass er uns mit ihnen, wie gesagt, Grenzen aufzeigt. Er provoziert uns, er lockt uns aus unserer Starre vielleicht und unserer Bequemlichkeit heraus. Er lockt uns über die Grenzen hinaus, an denen wir manchmal leiden und durch die wir vielleicht auch einander immer wieder Leid zufügen. Er will uns durch seine Worte, aber vor allem auch unsere Möglichkeiten aufzeigen. Ja? Wir haben Möglichkeiten. Möglichkeiten, die wir empfangen können, wenn wir ihm und seinen Worten Vertrauen schenken, wenn wir den Schritt herauswagen. Das sind Möglichkeiten, die nicht einfach so in uns liegen, die aber hineinfließen können in unser Leben. Hineinfließen, wenn wir uns öffnen in unser Herz. Schaut auf Gott, sagt Jesus und meint das eigentlich auch in seinen Worten. Schaut auf Gott. Seht auf seine Barmherzigkeitstaten, die er an euch getan hat. Seht auf seine Liebe. Schaut auf die Vergebung, die ihr empfangt, jeden Tag neu. Auf die Güte, die ihr euch jeden Morgen neu zukommen lässt. Ihr wacht auf, ihr könnt aufstehen, ihr könnt euren Tag gestalten. Jesus will uns die Augen und dann auch das Herz öffnen für die neuen Möglichkeiten, die durch Gottes Handeln in uns ihre Kraft entwickeln wollen. Denn zuerst steht Gott mit seiner Barmherzigkeit in unserem Leben. Unser Herz mag leer sein, ja? Aber Gott kann es und Gott will es mit seinen Gaben füllen, mit Güte, mit Erbarmen, mit Liebe. Das ist seine Barmherzigkeit und das wirkt seine Barmherzigkeit. Sie schenkt uns Leben und Lebendigkeit. Sie ist wie eine Quelle, die uns am Leben erhält, sozusagen wirklich erst ins Leben hineinbringt. Erkennen wir das? Und weil Gott in so vielfältiger Weise in unserem Leben und an uns barmherzig tätig ist, können und sollen auch wir davon weitergeben. Sozusagen es nicht das bei uns belassen, was da hineinfließt, sondern es weitergeben. So wie eine Schale mit frischem Wasser aus einer Quelle gefüllt wird und dieses Wasser einfach weitergibt, indem sie davon überfließt, ja, indem sie es nicht einfach nur krampft, es geht fast gar nicht, ja. So soll und wird es auch bei uns sein, weil Gott die Quelle ist, die nie versiegt. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Seine Güte hat kein Ende. Vielleicht ist es besser, wenn wir die Jahreslosung etwas anders übersetzen, so wie das vom Wortlaut her auch möglich ist. Werdet barmherzig, weil auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Auch das ist eine Übersetzungsmöglichkeit der Worte der Jahreslosung. Werdet barmherzig. Wir leben von Gottes Barmherzigkeit jeden Tag neu und das kann und das soll uns frei und auch froh machen. Das soll unser Herz erfüllen und unseren Blick auf unsere Mitmenschen verändern. Ich glaube daran, dass dies möglich ist und dass der Blick auf Gott, die beständige Erinnerung an seine Barmherzigkeit an uns etwas verändern wird. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch Psalm 103. Darum lasst uns Jesu Wort und Gottes Möglichkeiten vertrauen. Sein Erbarmen fließt wie ein Strom und er will auch durch uns hindurchfließen. Wir leben davon und auch die Welt lebt davon, dass diese Gnade, diese Barmherzigkeit Gottes weiter fließt, dass sie nicht nur bei uns selber bleibt. Menschen leben davon, mit denen wir zusammen sind oder auch die weiter sind, weiter weg sind, also Menschen, die wir erst in den Blick bekommen müssen. Tiere leben davon, die ganze Schöpfung lebt davon. Alle haben Durst nach Barmherzigkeit, denn durch sie wird Leben erst möglich. Da wächst Neues, da wächst Leben, da kann Leben sich entfalten. Auch in diesem Jahr 2021. Ganz konkret auch durch unsere Mitmenschlichkeit, durch unser Mitgefühl. Und damit sind nicht nur die guten Worte gemeint, die ja auch in Ordnung sind und die ihre Kraft haben, vor allem aber das praktische Tun und Handeln. Ein Bild der Jahreslosung habe ich mir aufgehoben. Das wollte ich euch erst zum Schluss der Predigt zeigen. Es wird bei uns in Mühlacker in der Kirche hängen, weil es mich ganz besonders angesprochen hat. Und ich vermute, ihr könnt euch auch denken, warum. Ich zeige es euch hier. Und für alle, damit es laut. dass das bei uns auch tatsächlich hier hängen wird, habe ich es euch schon mitgebracht. Es ist schon gerahmt und kommt dann, wie gesagt, später an die Wand hier bei uns in der Kirche. Auch wenn es im Moment leider noch keiner außer mir sehen kann. Noch einmal zurück zum Anfang und jenem Gedicht von Otto Gittinger. Dieses Gedicht zeigt ja auf seine Weise auf, worauf es nicht nur in diesem Jahr für uns ankommt. Es ist nicht wichtig, mit unserem Verstand zu erfassen zu können, was Barmherzigkeit ist, so wie der arme Johannes keine Worte gefunden hat. Ja, was ist denn Barmherzigkeit? Wichtig ist, dass wir sie mit unserem Herzen erfassen. Das ist entscheidend, denn das verändert uns, unser Denken und dann auch unser Tun. Amen.